Und wir sind hier zusammen mit Karl Daniel Halfinger. Karl Daniel hat mir gerade erzählt, er hat früher auch mal ein bisschen Audiotechnik gemacht hier so, ja, mit Aufbauen, Abbauen, Aufbauen, Abbauen und dann...
Mischpult noch ein bisschen sitzen, ja.
Ja, viele Biere trinken, du warst aber nicht beim Licht, sondern du warst beim Ton.
Ja.
Ja, Licht heißt ja auch längstens im Catering hockender Techniker, kennen wir ja, ne?
Ja,
Licht, die Abkürzung, wusste noch keiner, ne? Aber das ist dann halt immer diese blöden Sprüche, die man bei den Audio-Fuzzis dann hört. Wir sind aber hier für ein ganz anderes Thema. Es geht eigentlich um zwei Themen. Und zwar, wir gehen ganz tief in die Hardware, ganz tief an die Rechner. Sitzt denn jemand am anderen Ende, der sowas schon mal gemacht hat oder Lust darauf hat, mal seinen Computer im Innersten sozusagen in den Eingeweiden rumvorwerken? Es geht da um das Flashen des ROMs, Daniel. Und da gibt es ein Programm?
Ja, und zwar das ist das Programm FlashROM. Das hat die Möglichkeit, beliebige BIOS- oder Firmware-Images auf ein Mainboard draufzuschreiben, diese Images auf dem Mainboard oder die ROM-Chips auf dem Mainboard zu löschen, die ROM-Chips natürlich auch wieder zu beschreiben. Und auszulesen ist natürlich auch sinnvoll für Backups zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt ein BIOS-Update machen möchte und ich möchte es unter Linux machen oder einem anderen freien Betriebssystem, dann heißt es üblicherweise, sagt der Hersteller, Reboot, DOS starten, irgendwelche komischen DOS-Utilities starten, hoffen, dass es klappt. Das ist natürlich ein heftiges Problem, wenn die Hardware kein Floppy-Laufwerk hat, dann kann man nur von irgendeinem CD-Image booten und auf dem CD-Image ist natürlich kein Backup vom alten ROM möglich, sprich man hat verloren. Wir sagen, was soll der ganze Blödsinn? Wir machen das richtig. Wir setzen ein Linux-Programm ein, das ist frei Open Source unter GPL Version 2 und das liest praktisch den ROM vom Mainboard aus, kann dann löschen, neu beschreiben. Und das Ganze geht sehr, sehr flott. Kein Reboot notwendig. Beim nächsten Reboot ist natürlich dann das ROM mit dem neuen Inhalt beschrieben. Aber ansonsten funktioniert es zuverlässig für so ziemlich alle Boards, die momentan existieren und für so ziemlich alle Boards, die in den letzten 6-7 Jahren gebaut worden sind.
6-7 Jahre ist schon eine ganz schön lange Zeit. Es betrifft aber nicht nur Desktop-PC, sondern auch Laptops, ja?
Ja, wir können auch natürlich Laptops neu flashen. Laptops werden allerdings nicht empfohlen, dass man sie neu flasht. Man kann sie gerne auslesen, auch eine Analyse vom Flashchip machen. Das ist alles ungefährlich. Aber Laptops haben den Nachteil, dass meistens der Flashchip irgendwo fest verlötet ist. Das heißt, wenn was schief geht, hat man ein kleines Problem und muss löten. Und oftmals ist auch der Flashchip unzugänglich. Das Problem existiert natürlich nicht nur bei FlashROM, sondern auch bei den ganzen Tools vom Hersteller. Von daher ist man mit FlashROM da nicht schlechter dran. Aber allgemein sind BIOS-Updates bei Notebooks gefährlich.
Gut, nur nochmal als Hinweis, ne? Was ist auf dem Flash-Chip gespeichert, fragt hier jemand.
Auf dem Flash-Chip, auf dem Mainboard, ist das klassische BIOS, wie wir es kennen, also Basic Input-Output System, das die Initialisierung macht. Auf x86-PCs muss das den Prozessor initialisieren, muss RAM initialisieren. Das ist eine interessante Sache. Die meisten Leute denken, naja gut, RAM funktioniert immer. Stimmt gar nicht. Man muss erst mal nur mit Registern arbeiten, mit Prozessorregistern und dann die richtigen Parameter für die RAM-Ansteuerung berechnen, bevor man RAM anschalten kann. Das heißt, am Anfang programmiert man im Prinzip ohne RAM, ohne Stack, keine Funktion aufrufen, alles nur mit Jumps.
Wunderbar, also aber auch nicht nur direkte, sondern auch indirekte Jumps, oder was?
Ja, indirekte Jumps sind natürlich möglich, solange man sich auf die Register beziehen kann, die einen indirekten Jump ermöglichen.
Oder man tauscht die Register mal aus ins Schattenregister, da hat man nochmal was zu tun. Ne?
Das ja, geht richtig, auch. Aber wie gesagt, Stack gibt's nicht, RAM gibt's nicht.
Ach, Stack gibt's gar nicht, ja super.
Nee, Stack ist nicht und deswegen natürlich auch keine Calls möglich, beziehungsweise man kann einen Call durchführen, aber man kann halt nicht zurückspringen.
Und das macht ihr alles jetzt mit diesem Flash-Programm? Da könnt ihr
nein, also wir mit dem Flash-Programm schreiben wir im Prinzip nur ein fertiges ROM-Image in den Flash-EEPROM auf dem Mainboard.
Ja.
Oder lesen den aus. Und das kann jedes beliebige BIOS sein. Was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist, wir können Cross-Flashing machen. Es gibt Hersteller, die stellen zwei Mainboards her. Sind hardwaremäßig identisch, haben unterschiedliche Software, also unterschiedliches BIOS, Das eine BIOS kann weniger, das andere BIOS ist so ein Tuner-BIOS. Das Board ist natürlich viel teurer. Also, was macht man? Man kauft sich das billige BIOS, kauft sich das billige Board. Lädt sich das BIOS für das teure Board runter.
Hat ja der Anbieter meistens auf seiner Internetseite.
Das normale Flash-Tool von dem Hersteller verweigert die Mitarbeit. Flashrom sagt, kein Problem, warum soll ich die Mitarbeit verweigern? Man flasht das BIOS für das teure Board drauf und dann hat man das teure Board.
Fertig. Also einfach Geld gespart mit Open Source. Das auch noch. Es kostet nicht nur nichts, es spart mir auch noch Geld.
Ja.
Das ist ja gut.
Was auch noch sehr, sehr praktisch ist, wenn... Es passiert ja manchmal, man setzt irgendein proprietäres BIOS-Flash-Tool ein, das Flash-Tool läuft schief, irgendwas funktioniert nicht, Strom fällt aus, etc. Jedenfalls hat man dann hinterher ein totes Board. Was macht man? Man ruft bei irgendeinem Anbieter an und sagt, oh, hallo, können Sie mir einen neuen ROM-Chip liefern für mein BIOS? Da sagt er, kein Problem, das kostet viele Euros. Gut, sagen wir. Warum so kompliziert? Wenn man ein zweites Board hat, was elektrisch kompatiblen Flash-Sockel hat, zum ersten, dann kann man das zweite Board normal booten. Dann rupft man, während das Board angeschaltet ist, den Flash-Chip raus aus dem Sockel.
Das macht dem nichts.
Das macht dem Board nichts. Man sollte allerdings beim Rausrupfen nicht unbedingt irgendwas kurz schließen.
Und das geht?
Das geht. Machen wir relativ oft, relativ erfolgreich. Dann.
Aber relativ.
Es ist schwer... es kaputt zu kriegen, aber manche Leute schaffen es mit Gewalt, den Flash-Chip falsch rum reinzusetzen und dann wird der Flash-Chip sehr heiß. Im Sinne von, er fängt, so langsam fangen Teile an zu schmelzen, ist aber kein Problem. Das Board überlebt es meistens. Aber wenn man den Flash-Chip richtig rum einsetzt, passiert gar nichts.
Während des Betriebes?
Während des Betriebes, sprich, man bootet mit dem Original-Flash-Chip, setzt dann den kaputten Flash, nimmt den normalen raus, setzt den kaputten Flash-Chip ein. Und dann lässt man Flash rumlaufen, flasht das Image für diesen kaputten, also für das Originalboard, was jetzt nicht mehr läuft, drauf. Dann rupft man den Flash-Chip wieder raus und setzt ins Originalboard ein und alles läuft wieder. Und es funktioniert auch, wenn der Chipsatz und das BIOS von den zwei Boards, wo es vom Originalboard und dem Helferboard völlig unterschiedlich sind. Also ich kann wirklich ein AMI-BIOS für VIA-Chipsatz in einem Board, dessen Award-BIOS hat und AMD-Chipsatz flashen, ohne Probleme.
Das klingt schon mal sehr interessant für die Bastler unter uns. Und wir sind ja hier in Deutschland, dem Land der großen Baumärkte. Da denke ich mal, hat das eine breite Relevanz. Was kommt hier für eine Frage? Ich sehe nicht gerade. Ja, ist da eine Frage? Nö, ich sehe nichts. Stevie, du hast nichts verpasst, wenn du immer zugehört hast. ne? Also keine weiteren Fragen im Moment. Frage, ja, das haben wir schon gemacht, du, das ist schon durch. Ach, der Sirko hat schon wieder alte Fragen aus, die sind schon von vor einem Jahr gewesen. Okay, jetzt gibt es dann eine kleine Hilfe, manchmal gibt es ja so Werkzeuge. Habt ihr da Werkzeuge, um den Flashraum rauszuholen? Gibt es sowas im einschlägigen Fachhandel zu kaufen?
Ja, gibt es diese Werkzeuge zu kaufen, sind halbwegs bezahlbar. Einziges Problem, die sind fast alle billig, schlecht und verkratzen alle mögliche Board und manche von den Werkzeugen sprengen auch den Sockel. Wir haben eine Alternative.
Ja.
Sehr, sehr low-tech, absolut low-cost. Es gibt ja diese schönen Pins für Pinwände mit diesen dicken Kunststoffköpfen. Einfach die Nadel heiß machen, bis der Kunststoff außenrum ein bisschen schmilzt, Nadel rausziehen, dann unten die Unterseite von diesem Pin einschmieren mit Sekundenkleber, oben auf den Flashchip drauf, warten bis fest sitzt und dann einfach rausrupfen. Sehr angenehm, sehr einfach, schnell, billig.
Also die ganz alte Variante aus der Chip-Industrie, Bonden heißt das ja da, oder wenn ich dann so ein Chip einbringe in ein Gehäuse, dann machen die das nicht anders, die kleben das ja auch rein, ne? Ja. An so einen kleinen, aber die haben keinen Sekundenkleber, sondern der wird ja gelöst, wenn er rüberkommt, ne? Der wird ja nicht mit Unterdruck oder so in den Chip also in das Gehäuse reingesetzt, sondern mit so einem kleinen Mini-Kleber. Und ja, dann ist das so eine ähnliche Variante, wie ihr das macht. Also, liebe Zuhörer, Flash-ROM zu reparieren ist gar kein Problem. Wenn ihr also Boards habt von euren Kollegen, die alle sagen, das muss ich wegschmeißen, das habe ich gerade erst gekauft, sagt ihr, kein Problem, ich entsorge das für euch. Das kostet 10 Euro Entsorgungskosten, dann habt ihr noch den Klebstoff für die Pins mit inklusive und ihr könnt euch super teure Boards für kleines Geld besorgen. So klingt das jetzt jedenfalls.
Ja, richtig. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil. ich kenne jemand, der hat ein Cluster mit 1024 Knoten ein neues BIOS flashen müssen. Der Hersteller hat gesagt, kein Problem, pro Knoten 30 Sekunden und bitte schließen Sie eine Tastatur und einen Monitor an. Nun ja,
ja,
und bei 1024 Computern, wenn man das Ganze jeweils umschalten muss, selbst wenn man Keyboard, Maus und Videoswitcher hat, kommt man trotzdem ungefähr bei einer Minute pro Board raus. 1024 Minuten sind kein Spaß.
So. Insbesondere, wenn man den Bildschirm noch umstecken muss, dann.
Ja, richtig, aber mit diesen KVM-Switchern geht das noch. So, und dann hat derjenige gesagt, kein Problem, er verwendet FlashROM. FlashROM kann er auf jedem Board gleichzeitig laufen lassen. Keine Konsole notwendig, da loggt man sich einfach per SSH ein und lässt FlashROM laufen. Und FlashROM ist auch ein bisschen schneller als die klassischen Flash-Tools. Das heißt, er hatte den kompletten Cluster in 20 Sekunden geflasht. Das ist sehr okay. Also 1024 Knoten in 20 Sekunden, das macht grob 20 Millisekunden je Knoten.
Also liebe Admins da draußen, das ist doch mal ein Tipp für, für einen freien Tag. Ihr sagt eurem Chef, ihr müsst 1024 Knoten flashen. Das kostet pro Knoten halt 2 Minuten, sagen wir mal. Und ihr müsstet heute den Tag frei kriegen. Ja, dann macht ihr die Sache mit den 20 Millisekunden und geht einfach an den Strand. Heute bei dem Wetter ist das eine gute Empfehlung, würde ich sagen.
Allerdings.
Das wäre doch, ist doch mal wieder noch ein hilfreicher Tipp. Du bringst hier uns ja bares Geld ein und Freizeit dazu. Das klingt schon gut. Die meisten ROMs sind doch fest mit dem Board verlötet, wird hier geschrieben. Ich kenne das gar nicht mehr so. Gibt es die noch so fest verlötet?
Nein, es ist ein Kostenpunkt. So ein Sockel kostet Geld. In Notebooks ist es fast immer fest verlötet.
Okay, das ist eine Platzfrage.
Ja, das ist auch eine Platzfrage. Fest verlötet sind auch eher billige Boards. Die meisten Boards mit parallelen Flash-Chips, da sage ich nachher noch ein bisschen was dazu, da ist gesockelt. Die seriellen Flash-Chips, die so langsam in Mode kommen, da ist es häufiger gelötet. Der Vorteil von diesen gelöteten Flash-Chips ist, dass man da dann oftmals ein Override machen kann und praktisch, wenn man die Drähte in die richtige Position bringt, kann man praktisch von extern flashen. Das geht. Nicht schön, aber möglich. Notfalls nimmt man einfach einen existierenden Flash-Chip, lötet einen einzigen Pin von dem alten Flash-Chip weg, konnektiert den neuen Flash-Chip obendrauf praktisch, schließt den einen Pin, den man original beim originalen Chip weggelötet hat, da schließt man stattdessen einen neuen an und dann kann man praktisch einmal von einem frisch geflashten Chip booten und hinterher lötet man das alte Pin wieder runter. Und einen Pin löten ist auch noch wesentlich handhabbarer als zum Beispiel bei parallelen Flash-Chips 32 Pins löten.
Ja, das ist aber noch eine andere Sache. Ihr könntet zum Beispiel zu mir kommen in einen Reflow-Lötkurs, denn die ganzen Dinger kann man ja mit Reflow-Löting ganz gut aus rausbringen. Das ist dann mit so einer kleinen Nadel, die ist ja wie so eine, es gab ja früher diese Spiele, wo man immer das kann ich gar nicht erklären, wie das geht. Ne? Es ist also eine Nadel, die ist keine Nadel, sondern eine Schleife. Und mit dieser Schleife kann man eine ganze Seite eines solchen Chips mit einmal erwärmen und so kriegt man den Chip dann auch raus. Wäre noch die andere Variante, wenn man keinen anderen Chip zur Hand hat, den kann man dann locker in ein anderes vorhandenes Board einsetzen und dann hat man das auch gelöst, das Thema mit den aufgelöteten Flash-ROMs.
Ja.
Habt ihr schon Reflow-Löting gemacht? Macht ihr sowas?
Wir haben einige Leute, die im Team die Hardware designen und die haben natürlich auch die entsprechenden Tools und die modden auch natürlich Mainboards bis zum geht nicht mehr mit teilweise zweite Flash-Chips zum direkt umschalten mit Schalter on Board.
Ah, ja.
Also da lässt sich einige Mainboards haben noch ein bisschen Platz oben drauf, dass man da tatsächlich noch was zusammenlöten kann.
Also Leute, da gibt's viel zu tun für die Handwerker unter euch. Jetzt kommen wir noch zum nächsten Thema. Das war also das einfache Flashen rein, raus, war das?
Ja.
Jetzt gibt's aber raus, rauf, runter, rein, würde ich sagen. Ne? Also ihr haut das eine BIOS aus dem Chip raus, moddet es und packt dann euer BIOS rein. Und das ist dann womit zu machen?
Ja, das ist dann das Coreboot-Projekt. Das Coreboot-Projekt hat das Ziel, das BIOS oder EFI oder wie auch immer man es jetzt gerade heutzutage nennt, zu ersetzen durch eine freie Implementierung. Das heißt zwar immer, dass EFI Open Source sei, aber das ist nicht ehrlich. EFI ist das Benutzerinterface, mehr oder weniger Open Source, aber der Kern, der wirklich die Hardware-Initialisierung macht, ist absolut Closed Source. Und da gibt es auch auf absehbare Zeit, wird es da nichts geben, was sich da ändert. Und wir sagen einfach, wir wollen alles komplett, von Power On bis zum Bootloader wollen wir komplett freie Software haben. Und schnell soll es auch sein, zuverlässig vielleicht noch, ein paar andere Features auch noch. Und ja, das geht mit dem Coreboot-Projekt, machen wir das. Wir haben da im Brett das Coreboot, wird ausgeführt in dem Moment, wo der Computer angeschaltet wird. Auf x86 läuft es so, Computer wird angeschaltet, dann holt sich der Prozessor ein paar Instruktionen aus dem ROM. Diese Instruktionen werden dann der Reihe nach ausgeführt und als erstes hat man üblicherweise einen Sprungbefehl, weil es wirklich on top of memory ist und der springt dann an eine bestimmte Stelle im ROM. Von dort aus wird weiter ausgeführt, die ganze Hardware initialisiert. Vielleicht einfach mal kurz, was Hardware-Initialisierung bei x86 heißt. Die meisten Leute wissen das nicht, weil man üblicherweise nichts damit zu tun hat. Wir schalten den Prozessor an, er startet im 16-Bit-Modus, kann dann natürlich nicht wirklich viel RAM adressieren. Er hat kein RAM, damit hat er auch kein Stack. Sprich, irgendwelcher GCC-kompilierter Code läuft nicht, weil GCC will ja Funktionen aufrufen, also zumindest der kompilierte Code dann, und wie auf dem Stack schreiben, wenn du kein RAM hast, geht nicht. Und was auch ein Problem ist, einige Prozessoren müssen natürlich auch noch eine spezielle Initialisierung machen. Wir und die klassischen BIOS-Hersteller machen das alles komplett in 16-Bit-Code, arbeiten ohne RAM, das heißt, es ist dann einfach irgendwelche Assembler-Blöcke, die mit Go-Tos bzw. mit Jump-Befehlen miteinander verbunden werden. Das ist eine absolut hässliche Sache. Um die ROMs zu bauen, braucht man dann irgendwelche Microsoft-Assembler-Tools, die seit vielleicht 10 Jahren nicht mehr erhältlich sind. Die muss man dann irgendwo auftreiben und dann kann man sich einen ROM zusammenlinken. Das ist eine Katastrophe. Wir haben gesagt, wir wollen C-Code.
Ich habe noch so eine ROM-Codiermaschine im Keller bei mir.
Ja, doch. Und wir haben gesagt, wir wollen C-Code, wir wollen verständlichen Code. Der Code soll auch für den Benutzer nutzbarer sein. Und wir wollen in 32-Bit-Modus arbeiten. Schließlich, meine Güte, wir haben heutzutage 64-Bit-Rechner, da wäre es doch wenigstens sinnvoll, wenn wir mal im 32-Bit-Modus starten. Gut, also, was haben wir gemacht? Es gibt da ein wunderschönes Feature, das heißt Cache as RAM. Und damit kann man im Prinzip den L1-Cache auf dem Prozessor als Pseudo-RAM nutzen.
Ja, das ist nicht viel. Gut.
Aber man kann den innerhalb von ein paar Instruktionen anschalten.
Ich hatte früher nur, was hatte ich gehabt? Ich kann mich noch von meiner ersten Arbeit, 16 Kilobit RAM. Da habe ich immer gesagt, das kann ich niemals vollschreiben. Ich musste ja in Assembler tippen.
Ja, ja, und inzwischen läuft es so, wir gehen innerhalb von einem Dutzend Instruktionen, gehen wir direkt nach Start, gehen wir in 32-Bit-Modus. Und dann schalten wir als nächstes Cache as RAM an. Und nach ca. 100 Instruktionen in Assembler haben wir funktionierendes Cache as RAM. Und Cache as RAM heißt, wir haben einen Stack. Wir haben zwar sonst nicht wirklich viel RAM und es sind nur ein paar Kilobyte, teilweise nur 4 Kilobyte, aber damit kann man arbeiten. Und dann können wir ab sofort in GCC-kompilierten Code jumpen. Und dann können wir praktisch unsere komplette restliche Firmware oder BIOS oder wie auch immer man es gerade nennen will, komplett in C schreiben. Bis auf diese ganz wenigen Zeilen Assembler. Aber die fasst eh keiner mehr an, wenn sie mal laufen. Und alle anderen Features, wundervoll. Und dann als erstes, mit GCC-kompiliertem RAM, müssen die SPDE-EEPROMs auf den RAM-Chips, auf den RAM-Regeln ausgelesen werden. Daraus kalkuliert man die Parameter für die RAM-Initialisierung, macht man RAM-Training und dann schaltet man RAM an. Das ist ein relativ komplizierter Code, aber er funktioniert. Und dann muss als nächstes PCI-Bus initialisiert werden. Wir müssen die Microcode-Updates für den Prozessor laden. Wir sollten vielleicht auch noch serielle Schnittstelle, Tastatur initialisieren, also die Controller selber initialisieren, sonst kann der Bootloader überhaupt nichts machen. Und noch irgendwelche Option-ROMs, zum Beispiel die ROMs auf der VGA-Karte in irgendwelchen SCSI-Controllern oder so ausführen.
Das klingt ganz schön viel, was so ein Rechner beim Booten macht. Da weiß man auch, warum das so lange dauert, wenn so ein Rechner bootet. Aber nun habt ihr diese Zeit, die so ein Rechner normalerweise braucht, um zu booten, um diese ganzen vielen Dinge, die du gerade erzählt hast, auszuführen, doch verkürzt.
Ja, und zwar, wir kennen natürlich die klassischen BIOSe, man schaltet die Kiste an, dann wartet man, macht es irgendwann, fiep, wartet man, kommt irgendwelche Diagnosen in Nachrichten, dann kommt irgendwann Scanning for ADE-Devices, warten, irgendwann nach 20 bis 30 Sekunden hat man einen Bootloader. Das ist mit Verlaub peinlich. Es geht schneller. Wir können die komplette Initialisierung bis zum Bootloader je nach Board irgendwas inzwischen 500 Millisekunden und 2 Sekunden machen. Das heißt, 2 Sekunden nach dem Anschalten sitzen wir dann in Philo, das ist sowas ähnliches wie Lilo, oder in Group 2, oder wir können auch 2 Sekunden nach dem Anschalten oder auch ein bisschen früher, je nachdem wie lange es dauert, auch gerne direkt auf den Linux-Kernel springen. Sprich, wir können einen Bootloader komplett vermeiden.
Das klingt schon mal sehr spannend, jedenfalls für diejenigen, die ihren Rechner ständig neu starten müssen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie Entwicklung haben oder weil sie irgendwas testen müssen. Warum muss man eigentlich so einen Rechner dann so oft starten? Wir haben ja kein Windows.
Ja gut, und da kommt jetzt die interessante Frage. Dazu gibt es eine interessante Antwort. In dem Moment, wo man nicht mehr, sagen wir mal, 30 Sekunden wartet, bis das Betriebssystem gestartet wird und dann nochmal genauso lange wartet, mindestens bis man eine grafische Oberfläche hat, wenn man da nicht mehr so lange warten muss, sondern wenn man sagt, grafische Oberfläche nach 7 Sekunden, das haben wir auch schon gehabt, wir haben einfach einen Linux-Kernel, einen X-Server, alles noch in ROM mit reingepackt und dann nach 7 Sekunden ein lauffähiges X, dann fährt man auf einmal geschwind die Kiste runter, wenn man in einen Kaffee trinken geht oder so, spart Strom. Und wenn man nicht warten muss, meine Güte, ich schalte das Ding an, bis ich mit der Hand vom Powerknopf wieder weg bin und an der Tastatur ist das Ding bereits hochgefahren. Spart Strom, ist bequem und es ist Öko.
Öko, aha. Also hier hinten gibt es ja auch so einen Stand, die machen OpenT oder die machen da Öko-PCs oder so. Haben die das von euch da drauf? Wisst ihr das?
Üblicherweise wüssten wir es, wenn sie es hätten. Meistens ist aber das Problem, dass die gar nicht wissen, dass wir existieren und dass es so cool geht.
Ah ja, deswegen versuchen wir das mal hier so ein bisschen in die Welt zu schreien. Es gibt also, hier war die Frage, da hat einer nicht ganz bis von Anfang an gehört, ja. Das erste Tool hieß FlashROM. Damit kann man also auslesen, wieder einschreiben in den ROM, wenn man mal einen kaputten ROM hat auf einem teuren Board. Oder man nimmt ein billiges Board und flasht ein teures BIOS da drauf. Da macht man aus einem billigen Board ein teures Board, wie wir gehört haben.
Ja, geht natürlich nur, wenn die Boards hardwaremäßig
identisch gleich sind. Okay. Ja, aber das ist ja, habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass das so ist. Okay, und das zweite war jetzt, wie wir gerade gehört haben, Coreboot. Und das gibt's bei www.coreboot.org. Das hat man hier gerade im Channel gelesen. Und da kann man sein eigenes BIOS zusammenbasteln, inklusive Linux-Kernel, einfach unten rein. Und schon hat man, wie du sagst, nach 7 Sekunden die grafische Oberfläche.
Ja.
Das ist interessant für diejenigen, die zum Beispiel unterm Dach arbeiten, während der Mittagspause alle Rechner mal schnell ausmachen, dann durchziehen im Sommer und das ist billiger als ein neues Dach mit guter Isolation.
Auf jeden Fall.
Würde ich sagen. Das wäre so mal meine Gedanken dabei, die ich hätte. Ja, das ist eine gute Idee, sagt einer. Der hat ein schlecht gedämpftes Dach hier, ne? Jetzt gibt es noch eine Frage.
Ich kenne das Problem.
Du arbeitest auch in einem Dach.
Ja.
Kann ich dir nachher mal ein paar gute Tipps geben für Isolation? Da braucht man bei maximaler Sonneneinstrahlung 12 Stunden, um durchzuheizen, das Dach. Also du bist immer kühl da oben. Super Sache. Wo gibt es denn eine Liste dieser Boards, die man verbessern kann? Gibt es sowas?
Verbessern kann im Sinne von Support dafür implementieren oder verbessern im Sinne von es existiert schon Coreboot-Support für das Board und man will es vollends perfektionieren.
Ja, gute Frage. Wurde also die Frage mit einer Frage beantwortet. Ich glaube, es war das Zweite. Es gibt also so ein teures Board und er will sich ein billiges kaufen und es aufpeppen.
Okay, gut. Also geht natürlich, wenn Coreboot schon auf dem Ding läuft, ist es im Prinzip so, dass es relativ gut läuft. Also wir releasen diese Ports im Prinzip, wenn man sagt, ein Entwickler kann gut damit arbeiten. Und wenn man jetzt natürlich sagt, hey, ich habe voll das coole neue Board, es ist schön, schnell, und aber leider kein Coreboot drauf. Und Coreboot wird auch nicht unterstützt. Dann ist die einfachste Möglichkeit, es zu unterstützen, bei uns entweder im IRC-Channel oder auf der Mailingliste nachzufragen, zu sagen, Jungs, ich habe dieses und jenes Board, bitte sagt mir, kann ich das supporten? Und dann sagen wir, ja, lass mal gucken. Was wir brauchen von den Leuten, die es wissen wollen, ist, wir brauchen LSPCI mit Full Verbosity, Numeric und also im Prinzip LSPCI minus VV NNXXX. Kann man auch gerne nochmal nachlesen auf der Corporate Homepage.
Also mehr braucht ihr gar nicht.
Und dann wissen wir, dann sehen wir zumindest, haben wir eine Chance, das Board zu supporten, oder ist der Chipsatz gar nicht supported. Mhm. Und von dort aus kann man dann weiterarbeiten. Und was relativ gut unterstützt sind, sind im Moment AMD Geode Embedded Boards. Aber nachdem der Zuhörer ja jetzt eher High-End wollte, können wir zum Beispiel von Gigabyte, das M57 SLI, Enforce 5 Chipsatz, AMD Board. Es ist schön, es wird sehr gut unterstützt und bootet auch sehr schnell. Und da haben wir halt auch gerade unter anderem dann ein ROM-Image, was in diesen 7 Sekunden oder auch 6 Sekunden, je nachdem, wen man fragt, bis in X bootet. Also nach dem Anschalten. Das ist inklusive Bootloader, inklusive Kernel hochfahren etc.
Klingt gut. Also für alle Leute mit einer hitzigen Dachwohnung wäre das mal so ein Tipp. Das Modding dieses Ganzen kann aber noch weitergehen. Ihr könnt ja da noch ganz andere Features reinbauen. Du hast da so eine Liste von 10 Killer-Features, hast du gesagt. Ja. Dann würde ich doch mal dich bitten, diese vorzutragen, damit die Hörer das hier mal zu Gehör bekommen.
Ja gut, um ehrlich zu sein, 10 Killer-Features ist nicht ganz ehrlich, es sind mehr. Aber vielleicht einfach mal die Top 10.
Du bist ein richtiger Werbefachmann.
Nicht wirklich, ich bin Entwickler. Das erste ist, wir können als sogenannte Payload, das ist das, was von Coreboot gestartet wird, nachdem die Hardware initialisiert ist, können wir sehr, sehr viele Dinge einsetzen. Wir können Memtest, und zwar dieses klassische Memtest 86 oder Memtest 86 Plus, also einen echten Speichertester, nicht nur dieses, wir zählen hoch und sagen, das Speicher ist in Ordnung, Memtest einsetzen als Payload. Wir können so ziemlich jedes freie Betriebssystem einsetzen als Payload. Solange das keine BIOS-Calls braucht. Also wir können OpenSolaris ins ROM, eine modifizierte Version davon ins ROM stopfen. Wir können BSDs ins ROM stopfen. Wir können Linux ins ROM stopfen. Wir können auch als Payload Open Firmware nehmen. Für diejenigen, die unbedingt sich mit Open Firmware befassen wollen. Nichts gegen Open Firmware, aber es ist auf x86 eher wenig verbreitet. Wir können ein Tetris-Klon im ROM haben. Der funktioniert übrigens sogar selbst, wenn die RAM-Riegel rausgenommen sind. Weil mit diesem Cache-as-RAM-Feature braucht es nicht sehr viel RAM. Das heißt, rupft dein RAM raus, Festplatte raus, rupft alles raus und spielt Tetris. Das ist eine beeindruckende Demo. Dann nächstes Killer-Feature ist Festplatte kaputt, Netzwerkkarte kaputt, USB kaputt. Das Einzige, was noch funktioniert, ist die PS2-Tastatur. Was macht man mit so einem Board für die Diagnose?
Habe ich immer weggeschmissen.
Nicht unbedingt. Man kann zumindest mal, wenn man einen Linux-Kernel im ROM hat, dann oder eine Diagnosesoftware im ROM hat, als entsprechende Payload sich was ausgesucht hat, dann kann man zum Beispiel dann über einen seriellen Port, über Xmode im Download, kann man sich dann irgendwie sich mehr oder weniger ein Root-File-System mounten, kann eine volle Diagnose durchführen. Das ist sehr, sehr praktisch. Gut, wenn jetzt alle Peripheriegeräte kaputt sind, wirklich, schmeißt das Board. Aber wenn nur ein Teil kaputt ist, dann kann man über die anderen Peripheriegeräte, die noch funktionieren, vollends ein System booten und dann Diagnose machen. Gut, nächstes. Festplatte kaputt, Floppy kaputt, von USB booten, ist irgendwie nichts, was man machen will. Solange die Netzwerkkarte noch funktioniert, kann man natürlich, wenn im ROM ein Linux mit einem SSH-Server ist, kann man sich dann per SSH mehr oder weniger in die Firmware einloggen und kann dann die Diagnose machen. Braucht man nicht mal eine Grafikkarte, also Grafikkarte futsch und trotzdem Diagnose möglich. Sehr praktisch. Dann nächstes, Sicherheit gegen Viren und Malware. Ich sage immer, wenn ich weiß, was im ROM ist, dann habe ich eine etwas höhere Sicherheit, als wenn ich mich darauf verlassen muss, dass es, was im ROM ist, korrekt ist. Es gibt bereits Viren, die hängen sich in existierenden ROM rein. Unschön, passiert. Diese Flash Protection, die es da gibt gegen Überschreiben vom ROM oder gegen Viren, die sich da reinschreiben wollen, die funktioniert bei den meisten Boards, indem der Hersteller sagt, ja, wir haben da irgendwie so einen I/O-Port, an den schreibt man einen Wert und dann klappt das. Das ist in gewisser Weise peinlich, weil den Port findet man schnell raus. Machen wir ständig für Flash-ROM. Also machen wir es ganz anders und sagen, wir können das Ganze per SMM absichern und sagen, nur wenn ein ROM-Image eine korrekte kryptografische Signatur hat, Die Signatur kann man selber vorher festlegen. Also wer das signiert haben muss, dann funktioniert das Flashen. Das ist sehr angenehm, weil ein Virus hat üblicherweise, schafft es nicht, einem die privaten Keys zu klauen. Ja gut, manchmal schon. Dann, nächstes Killer-Feature. Diagnose. Wir schalten Computer an. Der Computer macht fiep, 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 fiep.
Ja, kenne ich.
Und dann ergoogelt man sich diesen Beep-Code. Das ist peinlich, das ist schlecht. Und ganz ehrlich, was sagt einem so ein Beep-Code? Wir geben über serielle Schnittstelle irgendwelche Debug-Messages in klassischem Englisch aus. Sprich, bei diesem PCI-Gerät, ID so und so, Position auf dem Bus so und so, da ist ein Fehler aufgetreten. Das heißt, man hat, solange man serielle Anschluss hat oder USB und USB-Debug-Kabel hat, kann man sich die kompletten Boot-Messages vom BIOS oder von der Firmware, in dem Fall jetzt Coreboot, anschauen. Und wenn man fertig gebootet hat, kann man sich die auch noch unter einem laufenden Linux die Boot-Messages abrufen. Und zwar die noch von der Firmware. Das heißt, man muss nicht unbedingt eine serielle Schnittstelle haben. Gut, nächstes Killer-Feature. Wir speichern, also gut, das ist eigentlich noch zum, gehört noch zum letzten, dass wir gerade die Messages speichern. Das heißt, man kann dann auch noch ein paar Tage, nachdem die Kiste gebootet wurde, sich die BIOS-Meldungen anschauen. Und die sind sehr, sehr umfangreich. Man kann sie aber auch wirklich gut durchlesen, sind sehr verständlich geschrieben. Meine persönliche Meinung ist es natürlich, aber jemand, der Kernel-Message-Log lesen kann, kann das auch lesen. Dann Geschwindigkeit, hatte ich ja vorhin schon ein bisschen gesagt. Warum soll man 30 Sekunden investieren zum Booten, wenn das Ganze in irgendwas zwischen 600 Millisekunden und 2 Sekunden geht? Dann noch ein weiteres Feature, das lieben Universitäten und irgendwelche verrückten Hardware-Hacker. Man nehme ein Dual-Prozessor-Board und diese Prozessoren sind ja untereinander verbunden mit Hypertransport. Mit einem normalen BIOS muss man halt entweder ein oder beide Slots mit Prozessoren befüllen. Unis experimentieren gerne. Die stopfen in einen von den Prozessorsockeln irgendein FPGA und sagen, wir lassen unsere eigene Schaltung praktisch direkt über Hypertransport angebunden laufen. Das ist beeindruckend, geht aber mit einem normalen BIOS nicht. Mit Coreboot geht es, da kann man einfach sagen, okay, initialisiere den Prozessor und initialisiere den FPGA, soweit nötig, im anderen Sockel. Und dann funktioniert das 1A und dann haben wir zum Beispiel Video-Encoder direkt in einem FPGA, der direkt in einem Prozessor-Sockel steckt. Unheimlich faszinierend oder extrem schnelle Data-Processing, das funktioniert auch. Uni Mannheim macht da, glaube ich, unter anderem was.
Also das ist ein Feature für Michi Schönitzer, denn der hat einen Traum vom PC. Er sagt, mit einem Linux BIOS Coreboot und Kernel im ROM, DVD-Laufwerk, DVB-Karte, Flashcard für Programme und HD für Filmaufnahme, die richtigen Programme vorausgesetzt, übertrifft das jeden Fernseher, meint er.
Naja, wir übertreffen nicht jeden Fernseher. Moderne Fernseher brauchen ja teilweise inzwischen wieder Zeit zum Booten, weil sie alle möglichen Features haben. Also übertreffen wir sie nicht in der Wartezeit, die man auf die Fernseher braucht. Also wir sind schneller und deswegen können wir sie leider nicht übertreffen. Aber was heißt leider? In dem Fall ist es ja gut so, dass wir sie nicht überbieten, was die Bootzeit angeht.
Also sowas wäre schon möglich.
Ich sehe keine Probleme, warum es nicht gehen sollte. Aber sobald man halt mal angefangen hat, mit Coreboot rumzuspielen und alle möglichen Features auszuprobieren, dann ist ein Media Center eine tolle Sache. Aber man hat auch auf jede Menge andere Möglichkeiten, die einem plötzlich einfallen, so cool, das kann ich ja auch machen, das wusste ich ja gar nicht. Den Leuten kommen die Ideen, dann kommen die Leute zu uns und wir sagen, klar, lasst uns gemeinsam realisieren. Mitarbeit gerne erwünscht. Die Einstiegshürde ist gar nicht so hoch. Man kann zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe keine Hardware, auf der ich das ausprobieren will oder ausprobieren kann, kann man das Ganze auch mit diesem Q-Emo, mit diesem Maschinen-Emulator, kann man auch Coreboot testen, rumprobieren, Features ausprobieren, sich ein bisschen mit dem Code bekannt machen und das Ganze ist natürlich dann risikolos.
Noch weiter? Wir waren noch bei der Liste noch nicht zu Ende, ne?
Ja, richtig, die Liste ist noch lange nicht zu Ende.
Die Killerliste.
Wenn wir, die Killerliste gehört natürlich auch, Code ist in C geschrieben, im Gegensatz, das heißt, man kann es mit einem modernen GCC kompilieren und das Kompilieren läuft relativ flott. Also man kann eine neue Firmware inklusive allem je nachdem, wie schnell der Rechner ist, mit so einem modernen Dual-Core kriegt man es durchaus auch mal in 2 Sekunden kompiliert. Und in 2 Sekunden kompiliert, da sagt man, okay, ich habe jetzt auf Enter gedrückt, oh, fertig. Jetzt auf meinem 3 Jahre alten Notebook dauert es 10 Sekunden, aber das ist trotzdem auch sehr okay. Und deswegen hat man natürlich auch jetzt nicht das Problem, dass man ewig warten muss, so, oh, bis meine neue Firmware gebaut ist, da werde ich alt und brauche ich irgendwelche speziellen Tools. Und dann natürlich, der Hersteller sagt, meine High-End-Boards, das ist natürlich ein anderes Feature, meine High-End-Boards haben EFI, die anderen Boards haben nur klassisches BIOS und oder dieses Board gibt es nur noch mit EFI, das ist bei uns egal. Wir können als diese Payload, die ich am Anfang erwähnt habe, also praktisch das, was von Coreboot gestartet wird, können wir entweder klassisches BIOS emulieren und dann durch Windows booten oder irgendwelche klassischen Betriebssysteme, die BIOS brauchen. Oder wir nehmen irgendwie ein EFI als Payload und das wäre dann die Möglichkeit, wirklich EFI mit Open Source zu kombinieren. Wir machen die Hardware-Initialisierung, EFI macht dann das Bunte. Und wir können Open Firmware haben, wir können so ziemlich alles, was man will, als Payload haben. Das ist sehr, sehr angenehm. Dann haben wir noch ein weiteres, und diese schnelle Kompilierzeit hat natürlich auch den Vorteil, wenn man schön mal was am ROM ändern will, kann man innerhalb von 30 Sekunden komplett ein Image kompilieren, flashen und schon wieder ein Reboot reinhauen. Also das ist sehr angenehm, hat sehr, sehr schnelle Testzyklen.
Vorausgesetzt, man macht alles richtig und der ROM ist hinterher noch zu gebrauchen.
Richtig. Für den Fall, dass man nicht alles richtig gemacht hat, gibt es die Möglichkeit, so einen In-Circuit-Emulator zu nutzen, der dann praktisch einfach anstelle vom ROM reingestopft wird. Dann flasht man einfach auf den In-Circuit-Emulator und dann kann man im Prinzip das Ganze genauso schnell machen. Diese In-Circuit-Emulator, wenn man danach googelt, sieht man, oh ja, cool, die Preise fangen an bei $5,000. Ah, das macht keinen Spaß. Ein paar Leute, die beim Coreboot-Projekt mitarbeiten, haben gesagt, das lässt sich doch mit Hilfe von einem FPGA und ein bisschen Spezialhardware günstiger implementieren. Und die haben so ein Ding gebastelt in, na gut, so für circa 150 Euro kann man sich das dann holen. Das ist im Prinzip, ich glaube, ein Xilinx, Spartan FPGA und den hat man schnell programmiert und der funktioniert dann einwandfrei. Also die Möglichkeit gibt's und dann haut man einfach schon wieder auf Reset beim Board, wenn es nicht funktioniert hat. Und also 150 Euro sind halt ein Unterschied zu $5,000.
Hier kommt gerade eine Frage rein, ist es auch schon mal mit einem EE-PC probiert worden?
Oh ja, das ist Most Requested Feature, kann man fast schon sagen.
Ah ja.
EE-PC hat mehrere Probleme. Erstens, Prozessor ist nicht supported und es ist sehr schwer an die Docs zu kommen, weil Intel nicht wirklich einen Grund sieht, die Docs rauszurücken. Das kann man Intel nicht so wirklich übel nehmen, die sagen, warum sollten wir? Wir bieten doch, es läuft doch schon. Dann, der Chipsatz wird auch nicht supported und der Embedded Controller, das ist eine Besonderheit von Notebooks, die haben für ihre Batterieladung und alle möglichen Hardwareansteuerungen, teilweise auch Power Saving, haben die ein spezielles Bauteil, das in normalen PCs nicht drin ist, der Embedded Controller. Und diesen Embedded Controller muss man auch Datenblätter haben. Und wir haben von allen drei keine Datenblätter, sitzen deswegen komplett auf dem Trockenen und können im Moment nicht mal das BIOS flashen.
Alles klar. Das war also die sofortige Beantwortung deiner Frage.
Wir würden es aber gerne unterstützen, wenn jemand schafft, Intel zu überzeugen, die Docs rauszurücken. Wir haben jede Menge Entwickler, die bereitstehen, da was zu machen.
Vielleicht haben wir am anderen Ende gerade einen Intel-Entwickler, der da in die Schublade greifen kann. Wo müsste er das hinschicken? An www.coreboot.org oder wie heißt es?
Einfach coreboot@coreboot.org ist unsere Mailingliste. Es empfiehlt sich vorher, sich anzumelden, bevor man eine Mail hinschickt, dann kriegt man auch die Antworten. Wir beißen nicht. Kann auch jemand sagen, hey Jungs, ich würde gerne Docs rausgeben, möchte aber eventuell NDA oder ich möchte zumindest sicherstellen, dass die nicht hinterher überall im Netz rumfliegen. Ist kein Problem, mit uns kann man reden. Solange wir den Code frei releasen dürfen, ist es in Ordnung. Natürlich bevorzugen wir es, keine NDAs zu unterschreiben und einige Entwickler weigern sich, NDAs zu unterschreiben. Aber es gibt auch welche, die machen was mit NDA und solange der Code hinterher frei ist und nicht nochmal 2 Jahre durch ein Legal Review durch muss, gerne.
Okay.
Wir beißen nicht.
Das ist doch meine Ansage. Hey, da gibt es ja noch, apropos, achso, die haben ja noch wieder Quatsch auf dem Channel. Das müssen wir nicht alles mitlesen. Ist aber schwierig, liebe Leute, wenn ich hier mal eine Frage aus diesem vielen Geschreibsel raussuchen soll. Ich muss mir wahrscheinlich mal die Zeile mit Frage auch highlighten, ne? Wie es aussieht. Ist besser. Meine Schrift ist auch nicht größer zu kriegen. Ich habe einen weiten Blick. Daniel, das ist ja schon eine riesig lange Liste. Du hast noch mehr, oder?
Ja, mehr oder weniger. Also wir sind die Liste jetzt eigentlich ziemlich durch. Allgemein gilt die Möglichkeit, die Firmware selber komplett zu konfigurieren, Features anzuschalten, auszuschalten, zum Beispiel zu entscheiden, ich will jetzt den ROM von dieser oder jener Karte gar nicht starten. Oder ich will diesen ROM erst starten, wenn die Kiste schon hochgefahren ist. Dann kann ich nämlich unter Linux, kann ich dann zum Beispiel sagen, ein Programm, wir haben Linux ist ja Multitasking, Multithreading und überhaupt, da kann man in einen Thread, kann man ja dann die ROM-Ausführung verschieben. Und zwar erst, wenn man X zum Beispiel startet, spart man sich die Zeit, die es braucht, die VGA-Karte zu initialisieren. Man kann auch solche Sachen machen wie Recovery, man hat den ROM halb kaputt geflasht und hat nur einen Teil geflasht. Mit Coreboot gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel über die serielle Schnittstelle den Rest vom ROM nachzuladen und dann zu sagen, okay, shit happens, aber wir können recovern. Und jetzt vielleicht nochmal eine kleine Demo, das ist natürlich jetzt für die Zuhörer ein bisschen frustrierend, weil aber sie nichts sehen.
Der Daniel wird es sozusagen kommentieren, was er da tut.
Jo.
Und wir haben noch vorher, bevor du das machst, eine Frage, die hier ganz zu Anfang auch mal kam, zwar hier schon irgendwie beantwortet wurde, aber doch nicht wirklich. Wie groß sind die derzeitigen ROMs, die in den Kisten stecken?
Das ist ein Problem. Und zwar, wir kennen ja alle dieses Problem, dass Festplattenhersteller sagen, Megabyte ist 1024 Byte, sondern 1000 mal 1000 Byte. Peinlich, aber lässt sich nicht ändern. Bei den ROMs ist die Sache wesentlich schlimmer. Die geben nämlich immer ein Megabit an und schreiben aber MB und die ganzen Leute denken, es sind Megabyte. Die klassischen ROMs heutzutage sind 4 Megabit, also 512 Kilobyte groß oder kleiner. Da kriegt man einen Linux-Kernel nur mit sehr, sehr viel Mühe unter. Selbst wenn man den gut komprimiert, ist mit 512 Kilobyte wenig zu holen. Es geht, aber es macht keinen Spaß. Es gibt ja immer die Möglichkeit, einfach einen größeren Chip reinzustopfen und solche Chips gibt es bei den klassischen Elektronikversendern zu haben. Und dann kann man, also in den 1 Megabyte Chip kriegt man einen Linux-Kernel rein und kriegt noch eine Init-RD rein und noch vielleicht Busybox.
Das sind dann die 8 Megabit Chips.
Das sind dann die 8 Megabit Chips.
Und das sind im Moment die größten, die es gibt, ne, oder? Gibt es noch größere?
Nee, die größten, die man kriegt, ohne gute Kontakte zu haben, sind 32 Megabit, also 4 Megabyte. Die sind nicht ganz billig, nicht überall zu haben, aber man kriegt sie prinzipiell. In die kann man dann zum Beispiel auch noch einen X-Server reinstopfen und da haben wir dann gerade diese 6 bis 7 Sekunden vom Anschalten bis laufender X-Server gemacht. Alternativ kann man bei den neuen seriellen Flash-Typen, da gibt es schon 8 Megabyte große, also 64 Megabit große ROMs, gibt es bereits zu kaufen. Das theoretische Limit liegt bei 128 Megabit, beziehungsweise 64 Megabyte, 16 Megabyte, so rum, weil das Busprotokoll für diese seriellen Flash-Chips nur 24-Bit-Adressierung hat.
Warum okay,
sich da heute jemand entscheidet,
keine jetzt Ahnung. Noch schnell die Demo und richtig. Dann müssen wir durch, weil der nächste Interviewgast wartet schon.
Alles klar. Also wir haben ein Konfigurationssystem in neuen Coreboot Version 3. Das ist vom Linux-Kernel übernommen. Das heißt, man startet einfach Make-Menu-Config, klickt sich da durch, was will ich haben, wählt das Mainboard aus, ich wähle jetzt einfach mal emuliert aus, wähle aus QEMU, sage Exit, speichern und startet kompilieren. Einen Moment.
Wir warten.
Und fertig. Hat jetzt 8,1 Sekunden gebraucht, das Ding zu kompilieren.
3 Jahre altes Laptop.
3 Jahre alter Laptop. Läuft gerade im Power-Safe-Modus. Also auch extra lahm. Und jetzt starten wir das Ganze noch kurz in QEMU. Und ich starte jetzt. Und es ist jetzt gebootet.
Okay, also es war eine Sekunde oder sowas, ja?
Ja, so circa.
Eine Sekunde gebootet. Super, und das noch im Emulationsmodus, ist also nicht ganz so flott, ja. Obwohl wir müssen nicht so viel Hardware initialisieren. Ne?
Das richtig, ist das, also es hält sich die Waage, aber auch auf echter Hardware, so etwas zwischen 500 Millisekunden und 2 Sekunden ist schaffbar.
Jo. Super, wir danken dir. Also der Channel ist beglückt über dieses Thema gewesen. Das ist doch mal richtig was Handfestes zum Mitmachen. Da kann man was löten, da kann man was knacken, da kann man auch richtig was kaputt machen und richtig viel Geld durchs Fenster jagen, wenn man es nämlich genau. Nicht hinbekommt. Ich kenne das, ich habe schon das ein oder andere Motherboard aus dem Fenster geworfen. Das ist bei mir nicht so schlimm, weil ich habe eine rundum laufende Terrasse, das fällt nicht nach unten. Kein Problem. Für die Leute in den Dachstudios, macht es bitte nicht, das bleibt alles in der Dachrinne hängen und irgendwann sind die voller Blätter und ihr habt nasse Füße. Ja. Daniel, wir danken dir für dein Kommen.
Gerne.
Ist euer Projekt bei der FSF zertifiziert?
Die FSF hat uns gelistet als das Projekt, was sie gerne unterstützen für eine freie Firmware. Also mehr geht nicht.
Mehr geht nicht. Alles klar, haben wir das auch noch? Nein, Hax, wir wollen heute nicht die Frage stellen, wie sprichst du Linux aus? Aber für dich, Hax, machen wir das. Die Frage kam gestern, haben wir nämlich immer gefragt. How do you pronounce Linux?
Ich halte es mit Linus Torvalds. I pronounce Linux, Linux.
Alles klar, das sagen auch die meisten. Und jetzt kommt schon der nächste Gast. Wir wünschen dir noch einen schönen Aufenthalt auf der Messe.
Viele, herzlichen Dank.
Viele tolle Hacks und tolle Flashs.
Dankeschön. Und ich ermutige nur die Leute, kommt zu uns auf die Mailingliste oder in den IRC-Channel. Wir fressen euch nicht.